Also warum braucht es Himmelfahrt? Karfreitag, Ostern, Pfingsten? Und warum dann auch noch Himmelfahrt? Hätte Jesus nicht einfach weiter auf dieser Erde leben können? Warum musste er wieder zurück in den Himmel? Warum eigentlich? Und warum gibt es dafür sogar, wie ich vorher schon mal sagte, extra einen Feiertag in Deutschland? Nach der großen Enttäuschung der Jünger, dass Jesus gestorben ist, Karfreitag, und dann dieser Überraschung, er lebt, er ist auferstanden, er begegnet Menschen, da hätte er doch dann einfach irgendwie bleiben können, oder? Warum eigentlich nicht? Und die Himmelfahrt hat ja diesen größeren Rahmen von Geschichte. Jesus am Kreuz gestorben, dann nach 3 Tagen begegnet er ganz vielen lebendig. Parallel dazu findet man sein Grab leer. Irgendwie unglaublich, Jesus ist auferstanden, haben wir uns an Ostern erinnert. Und dann lässt sich Jesus 40 Tage lang Zeit, 40 Tage lang lebt er auf dieser Erde, spricht mit den Menschen, begegnet ihnen, redet mit ihnen, unterrichtet sie. Und er sagt ihnen so nochmal, wieso das, was jetzt wirklich wichtig ist, was jetzt er zum Schluss ihnen noch sagen wollte. Und ich könnte mir vorstellen, für die Jünger war das so wie, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Jesus ist wieder da, jetzt ist wieder wie früher, er ist wieder mit uns, lass uns doch das einfach so weiterhaben. Ich bin mir sicher, es gäbe viele Leute damals, denen wäre es recht gewesen, es wäre einfach so weitergegangen, ohne irgendeine Änderung. Und dann nimmt Jesus sie mit auf einen Männerausflug. Weil wir ja nicht so richtig wissen, was Himmelfahrt ist in unserer Gesellschaft, ist es ja so ein bisschen zum inoffiziellen Männertag mutiert. Dann gehen die Leute mit ihren Bollerwagen, der ist ziemlich voll, zuerst der Bollerwagen und am Schluss die Männer. Und es ist eigentlich wie so ein schräger Feiertag. Jesus nimmt seine Jünger mit zum Männerausflug. Ich meine ohne Bollerwagen, davon steht in der Bibel nichts. Und es ist folgende Geschichte. Wir sind im Lukas-Evangelium, ganz am Ende, Kapitel 24. Lukas 24, ganz am Ende, die letzten paar Verse. Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort hob er die Hände, um sie zu segnen. Also zunächst mal nichts ganz Ungewöhnliches. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Es erinnert mich so ein bisschen an Verabschiedung am Bahnhof. Man geht nochmal hin, man sagt nochmal so Schlussworte, fällt sich vielleicht unter den Arm, manche sind froh, dass die Person geht, manche weinen, dass die Person geht und dann fährt der Zug ab. An Flughäfen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das haben wir von den Amerikanern abgeguckt, gibt es inzwischen diesen Bereich Kiss and Fly. Ich habe vor 2 Wochen Debbie dahin gebracht, man fährt rein mit dem Auto, hat 10 Minuten Zeit, sonst wird es richtig teuer und in diesen 10 Minuten Kiss, so Abschied und letzte Worte, und dann tschüss, und dann gibt es nur noch Fly. Also dann ist weg, dann ist das Flugzeug irgendwann weg. Und wenn man dann nicht rausgefahren ist, wie gesagt, dann wird es richtig teuer. Man verabschiedet sich. So ähnlich empfinde ich ein bisschen diese Geschichte hier. Jünger mit Jesus auf dem Berg, Kiss und Fly. Er war weg. Segen und Fly heißt eigentlich in der Bibel hier. Jesus sagt den Jüngern irgendwie wie, ich bin nicht auf unbestimmte Zeit hier bei euch. Ich bin zwar auferstanden, ich bin unter euch 40 Tage lang, aber jetzt kommt was Neues. Er wird weggehen. Ich weiß nicht, die Bibel spricht da sehr wenig, wie überraschend für die Jünger das kam. Ich vermute, nachdem die Jünger vieles nicht so richtig begriffen haben, auch mit der Kreuzigung, auch mit der Auferstehung, Ja, das war für sie ja alles ein bisschen komisch. Ich könnte mir vorstellen, dass die einen oder anderen so richtig erstaunt zum Himmel geguckt haben. Und wenn wir in Apostelgeschichte lesen, im ersten Kapitel ist er der gleiche Autor wie das Lukas-Evangelium, der Lukas. Da beschreibt er es nochmal ein bisschen ausführlicher und er schreibt, dass die da gegen den Himmel gucken und eigentlich staunen. Jesus sagt ihnen aber auch, es ist alles in Ordnung. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich werde gehen, aber es wird etwas anderes kommen. Lukas 24, Vers 49, also unmittelbar vor dem Text, den wir gerade gelesen haben, unmittelbar vor dem Männerausflug. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden. Ich werde euch das geben, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis dass ihr ausgerüstet werdet. Oder eben der gleiche Autor, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Ein paar Tage später kam dieser Geist und das feiern wir heute als Pfingsten. Wir werden in einigen Tagen genau dazu kommen, wo genau dieses Ereignis stattgefunden hat. Wir werden auch nächsten Sonntag, wenn wir von der Himmelfahrt sprechen, noch einmal sehen, dass Jesus sogar sagt, ist es sogar gut, dass ich gehe, weil dann das passieren kann. Wenn ich gehe, schicke ich euch den Tröster, den Heiligen Geist. Es ist eigentlich gut, dass ich gehe, sagt Jesus, und es wird so kommen. Und so sind wir jetzt heute bei der Himmelfahrt. Irgendwie wie so dazwischen. Noch einmal Lukas 24. Und während er sie segnete, wurde er vor ihnen weggenommen, zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Und dann nachher gehen sie erfüllt von Freude nach Jerusalem. In Apostelgeschichte 1, im Paralleltext von Lukas, oder dem Fortsetzungstext sozusagen, den er da geschrieben hat in der Apostelgeschichte, da spricht er davon, dass eine Wolke das Ganze umhüllt, dass es gar nicht so richtig sichtbar war für die Menschen. Und es ist irgendwie ein Geheimnis, was da so ganz genau passiert ist. Die Jünger starren gen Himmel, heißt es dort am Anfang von Apostelgeschichte 1. Wahrscheinlich ein bisschen verdutzt. Boah, was passiert da jetzt? Und ihr kennt vielleicht auch manche Zeichnungen, wo Künstler versucht haben, in verschiedensten Kirchen irgendwie darzustellen, was man eigentlich gar nicht darstellen kann und was eigentlich so der biblische Bericht mit Wolken verhüllt war, dass man es gar nicht sehen konnte. Aber dennoch, habt ihr euch schon mal gefragt, was eigentlich der Himmel bedeutet und wo Jesus dahin gegangen ist? Was ist gemeint, wenn Jesus in den Himmel fährt? Klar ist, er hat nichts mit dem blauen Himmel zu tun, den wir heute nicht ganz so blau haben. Am 1. Mai werden wir ihn haben. Also es kann nicht dieser blaue Himmel sein. Das ist uns irgendwie bewusst. Es kann eigentlich auch nicht das Weltall sein. So, Jesus geht jetzt auf eine Weltraumstation und ist dort irgendwie. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Und wir wissen, dass es nicht so ist, dass er irgendwie auf einem Planeten oder auf einem Asteroiden irgendwie jetzt wohnt. Das ist es nicht. Was ist es dann? Was ist denn Welt, wo er hier war, und was ist denn Himmel, wo er hingegangen ist? Wenn die Bibel von Himmel spricht, dann spricht sie von der Welt Gottes, also gerade nicht Geschöpf. So ein Asteroid oder irgendein Stern, das wäre immer noch Geschöpf, das Gott gemacht hat. Wenn die Bibel davon spricht, dass er in den Himmel gegangen ist, ist nicht so sehr die Richtung nach oben gemeint, sondern ist gemeint, er geht zurück in Gottes Gegenwart, in die Welt Gottes. Und ich finde es spannend, dass das nicht nur oben ist. Wir kennen diese Bewegung, wir denken an Gott. Und wenn wir zum himmlischen Vater sprechen, manchmal richten wir den Blick nach oben. Debbie und ich haben uns das vor kurzem ein bisschen angewöhnt, weil uns mal aufgefallen ist, in Evangelien heißt es häufig, Jesus blickte zum Himmel und sprach mit seinem Vater. Wir haben gedacht, eigentlich Warum tun wir das nicht auch? Wenn wir essen, manchmal gucken wir hoch, es ist zwar die Decke, aber wir gucken hoch und gucken irgendwie in den Himmel und sagen, danke Gott für dieses Essen. Also vielleicht ist es auch gut, dass man sich bewusst macht, es hat nichts mit der Erde zu tun, mit den Dingen, die wir haben. Aber auf der anderen Seite, Jesus ist nicht unbedingt oben. Also der Himmel ist nicht einfach möglichst weit weg von uns. Wenn wir Lobpreis und Anbetung haben, ist diese typische Haltung, irgendwie so der Blick nach oben. Und es hat sicher etwas sehr Gutes. Ich gucke nicht auf mich, ich gucke nicht auf meine Probleme, auf meine Situation. Ich stehe vor Gott. Aber ich möchte uns auch ein kleines bisschen warnen, dass Gottes Welt nicht einfach oben ist und womöglich möglichst weit weg. Gott ist nahe. Gott ist anders. Er ist in Gottes Welt, die für unsere Sinne und für unser Denken gar nicht so richtig zugänglich ist. Es ist anders. Es ist eine Welt, die sich eigentlich, wie dieses Bild ist, so um uns herum breitet. Eine Dimension, in der Gott selber wohnt und die uns eigentlich sehr nahe ist. Es ist nicht so eine Kommandozentrale weit weg in der, irgendwo ganz weit weg in den Wolken oder viel weiter noch als die Wolken, sondern Gottes Welt umgibt uns. Er ist da. Schon der König Salomo vor fast 1000 Jahren hat einmal davon gesprochen, dass der geschaffene, also von Gott geschaffene Himmel, ihn gar nicht beinhalten kann. Er sagt, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Das ist eine süße Formulierung, der Himmel, Himmel. Also er wusste gar nicht so richtig, wie sagen, einfach alles kann dich trotzdem nicht fassen. Jesus ist nicht einfach möglichst weit oben. Er ist nicht wie im Fahrstuhl so jupp, nach oben und dann ganz weit oben ist er. Er ist nahe. Und das ist gemeint mit diesen biblischen Bildern von aufgefahren, aufgenommen in den Himmel, sitzend zu Rechten Gottes, ist auch so eine Formulierung, die wir in der Bibel häufig finden. Das heißt, er ist in Gottes Welt. Jesus ist zu Gott zurückgekehrt. Jemand hat gesagt, es ist wie Weihnachten, nur umgekehrt. Weihnachten, Jesus kommt als Mensch zu uns, Gott kommt in der Form von Jesus zu uns Menschen. Und wie Weihnachten rückwärts ist Himmelfahrt, Gott, Jesus geht wieder zurück zu seinem Vater in die Gegenwart Gottes. Er ist nicht mehr sichtbar. Die Jünger gucken, das sagt uns Apostelgeschichte 1, gucken gegen den Himmel und sagen, was war das jetzt? Das ist eigentlich nicht begreifbar, nicht erfassbar. Aber Jesus ist nicht möglichst weit weg, sondern er ist ganz in unserer Nähe. Manche von euch kennen den Typ. 12. April 1961, erster Mensch im Weltall, der Kosmonaut Juri Gagarin, ein Russe. 108 Minuten ist er um den Erdball gekreist. Und man sagt, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber man sagt, als er ausgestiegen ist, also rausgekrabbelt ist aus seiner Raumkapsel, habe er gesagt, ich habe den Weltraum durchflogen, aber Gott habe ich nicht gesehen. Wenn er das wirklich gesagt hat, hat er sich unheimlich intelligent und aufgeklärt. So, ich war oben und ich habe Gott nicht gesehen. Es war eigentlich, er hat ihn nicht gesucht, du hast völlig recht. Und er hat ihn auch an einem falschen Ort gesucht. Es war eigentlich, um ehrlich zu sein, ziemlich dumm, was er da gesagt hat. Er hat überhaupt nicht begriffen, Gott ist nicht einfach im Himmel und er ist jetzt da auf dem Stern und wenn ich da ein Raumschiff nehme und gehe zu diesem Stern, dann sehe ich da irgendwie Gott. Deshalb, Jesus ist nicht auf der Erde, er ist um uns, in uns, er ist in unserer Nähe. Manchmal, wenn wir beten, sagen wir ja Vater im Himmel. Und ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr das so sagt. Es ist übrigens ein Satz, den uns Jesus selber gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Vater unser im Himmel. Und wir haben so das Gefühl, im Himmel, manche Leute sagen vielleicht lieber himmlischer Vater. Ein Gott, der für mich nicht greifbar ist. Nicht weit, weit weg, sondern ganz nah bei mir, aber in seiner Welt, die ich nicht erfassen, nicht sehen und auch nicht wirklich richtig begreifen kann. Er ist hier, umgibt mich in dieser unsichtbaren Welt. Ich habe ein Zitat von Udo Fach vom Evangeliumsrundfunk gelesen, der sagt dazu: Dann sind wir nie mehr unter uns. Dann kann man kein Erlebnis mehr haben ohne ihn, denn er ist dabei. Egal, ob Sie jemand küssen oder Ihren Wohnort wechseln oder ein Auto kaufen, er ist da. Und auch wenn Sie auf dem Mars landen würden, wäre er schon da. Und wenn wir sterben, ist er auch da. Dann ist der gesamte Kosmos von seiner Macht durchzogen. Ich finde das atemberaubend. Jesu Himmelfahrt heißt nicht, er ist im Aufzug irgendwo weit weggegangen, sondern Himmelfahrt heißt, Jesus ist zurückgegangen in die Welt Gottes, um immer bei uns, um uns, in unserer Nähe zu sein. Und wir sind damit eigentlich auch wieder beim Thema vom nächsten Sonntag und dann von Pfingsten, denn diese Nähe Gottes bei den Menschen, wo findet die besonders ihren Ausdruck? Im Heiligen Geist, der in uns wohnt, den Gott in uns hineinschickt, wo er die Gegenwart Gottes in uns ist. Und das ist möglich, weil Jesus zum Vater zurückgegangen ist. Dazu aber dann nächsten Sonntag noch mal ein bisschen mehr. Jetzt waren also die Jünger mit ihrem Kiss und Fly bei Jesus, Segen und Fly. Jesus segnet sie und tschupp, er ist weg. Und was ist jetzt die Reaktion der Jünger? Ich lege euch diesen Vers nochmal auf. Man hätte ja sagen können, als Jesus gestorben ist, die Jünger waren ja völlig von den Socken. Das war, nichts mehr hat zusammengepasst. Ihr wisst, Petrus, der verleugnet hat und die Jünger geflohen. Und also für sie einfach die Welt ist wie zusammengebrochen. Jesus tot und was ist jetzt hier? Und dann Jesus auferstanden, also das ist ja noch weniger verständlich. Und man könnte sich vorstellen, es fliegt er in den Himmel. Also, dass die wirklich komplett irgendwie durch den Wind sind. Interessant, dass es hier ganz anders heißt. In Vers 52 heißt es, sie wurden von großer Freude erfüllt. Das ist doch irgendwie interessant. Sie beteten ihn an und sind von großer Freude erfüllt. Was ist da passiert? Warum verstehen das jetzt auf einmal die Jünger und sind nicht so völlig durcheinander, sondern beten Jesus an und sind von Freude erfüllt? In seinem zweiten Bericht von Lukas in Apostelgeschichte 1, da sagt er so: Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, dann hüllte eine Wolke sie ein und sie sahen nicht mehr. Es war gar nicht so richtig begreifbar, was da passiert. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen auf einmal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht hier da und starrt zum Himmel hinauf? Dieser übrigens ein Satz ganz ähnlich wie beim Grab. Warum seid ihr hier am leeren Grab? Jetzt sagen die Engel, warum guckt ihr hier hoch? Der Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn gesehen habt. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg, das in etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. Warum war hier also keine Weltuntergangsstimmung bei den Jüngern? Warum waren sie mit Freude erfüllt, sind zurückgegangen in die Stadt und haben gesagt, ja, wir warten auf diese Kraft, auf den Heiligen Geist, den Jesus uns ja versprochen hat. Im Hebräerbrief sind uns drei Dinge genannt, die ich jetzt zum Schluss euch noch sagen möchte. Das ist Hebräer Kapitel 4, der ist ein bisschen weiter hinten, der Hebräerbrief, Vers 14 bis 16, das Ende vom vierten Kapitel, Hebräerbrief. Das sagt der Schreiber: Weil wir nun einen großen Hohepriester haben, und dieser Text ist ja geschrieben nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt. Also der ist schon geschrieben mit dem Gedanken, Jesus ist nicht hier auf dieser Welt, sondern er ist im Himmel, in Gottes Welt. Was tut er da? Man könnte die Frage stellen, so habe ich da oben auch hingeschrieben, was ist eigentlich die Himmelfahrt? Was tut denn Jesus in diesem Himmel? Weil wir nun aber einen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. So wollen wir also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen, die wir brauchen. Etwas provokativ gesagt, was tut denn eigentlich Jesus im Himmel? Was in aller Welt tut er denn da? Der erste Punkt aus unserem Text, er ist der perfekte hohe Priester. Die Priester hatten damals ja die Aufgabe im Volk Israel, die Verbindung zu schaffen zwischen dem sündigen Menschen einerseits und dem heiligen Gott andererseits, wie die Brücke, die Verbindung zu den Menschen oder zwischen den Menschen und Gott. Und wie bringt man Gott, diesen heiligen Gott und die Menschen in Berührung miteinander, in Verbindung miteinander? Es werden im Alten Testament Tiere geschlachtet, Aufgabe der Priester. Weil, wie wir es im Neuen Testament auch lesen, der Lohn der Sünde ist Tod. Dafür muss etwas getötet werden im Alten Testament, ein Tier, ein Opfertier. Und so war das im Tempel mit den Priestern wie so ein Ritual. Die Leute sündigen, Opfertier. Die Leute sündigen, Opfertier. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Bis auf einen Tag, der war nicht so der Alltag. Das war der große Versöhnungstag, Yom Kippur in Hebräisch. Und an dem Tag, an dem einen Tag, ging der hohe Priester in dieses Innerste des Tempels, in das Allerheiligste vom Tempel. Da gab es den Vorhof, der war für ziemlich alle. Dann gab es das Heilige, das war dann schon für die Priester nur. Und dann gab es das Allerheiligste und da ging der einmal im Jahr hin und hat geopfert. Er musste sich selber zuerst mal reinigen, dass er überhaupt reingehen durfte. Und das Besondere an diesem Allerheiligsten war, da ist man nicht geblieben. Da gab es keinen Stuhl, keine Bank, kein Couch. Der Priester, der hohe Priester, ging rein, hat geopfert und ging sofort auch wieder heraus. Einmal im Jahr. Wenn wir jetzt auf Jesus Christus sehen, der, wie der Hebräerbrief sagt, eigentlich der perfekte hohe Priester ist, dann ist Jesus zum einen, davon haben wir vorher schon gesungen, hat uns auch Rebecca daran erinnert in ihrem Gebet, Jesus ist das Opferlamm. Also wenn wir in dem Bild des Alten Testaments bleiben, das Opferlamm für alle Menschen. Das gilt für mich und dich, für die Menschen, die vorher waren und die Menschen, die noch kommen werden, das allumfänglich gilt, das endgültig das Opfer ist, das gebracht werden musste. Und dann spricht aber der Text auch davon, dass Jesus auch dieser hohe Priester ist. Und der Autor hat hier eine ganz eigentümliche Formulierung benutzt, dass er durch den Himmel gezogen ist, dass er den Himmel durchschritten hat. Nicht nur den Vorhof, nicht nur das Heilige, sondern bis in die Gegenwart Gottes. Zurück in den Himmel, zurück in die Gegenwart Gottes. Direkt im Himmel, beim Vater. Und das Spannende ist nun, was tut Jesus dort? Was der Hohepriester nie gemacht hat im Allerheiligsten? Er setzt sich hin. Ein Begriff, der häufig in der Bibel kommt, ist, er sitzt zur Rechten Gottes. Durfte der Hohepriester nie machen. Der geht rein ins Allerheiligste und sofort wieder raus. Jesus geht zu Gott in seine Gegenwart und bleibt dort im Himmel. Jesus, der Hohepriester, der Vermittler. Die Rolle, die damals der Hohepriester oder im Alten Testament die Hohepriester hatten, diese Vermittlung von Gott und den Menschen. Ein Vers oder einige Verse weiter im Hebräer, in Kapitel 9, Vers 15, sagt der Schreiber, Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, Hebräer 9, Vers 15, sodass alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Christus ist der Vermittler, der Priester, der Hohepriester, der uns den Weg zu Gott frei macht. Und er hat sich dorthin gesetzt. Zum Beispiel 1. Johannes 2, Vers 1 heißt es, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, denn wenn niemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Was ist also Jesus im Himmel? Zum Ersten, er ist derjenige, der die Verbindung schafft, der Vermittler ist. Und zum Zweiten, er ist derjenige, der für uns spricht. Stellt euch vor, Jesus ist in den Himmel gefahren, geht zu Gottes Gegenwart. Das sind natürlich menschliche Bilder, man kann ja gar nicht richtig die Worte finden, aber im Bild auch von der Bibel gesprochen, er setzt sich zur Rechten Gottes und jetzt spricht er zu Gott als Fürsprecher für dich und für mich. Ich weiß noch, als ich damals von der Firma Bosch zu meinen Hummel gewechselt bin, da waren zwei von meinen Chefs Boschler. Und die fanden es natürlich cool, dass ich auch von Bosch war. Und die waren auch in der Geschäftsführung. Und das war für mich cool. Ich hatte zwei Fürsprecher sozusagen dort. Die haben für mich gesprochen, die haben mir tolle Aufgaben gegeben, weil ich ja einer von ihnen war sozusagen. Also ich hatte praktisch in der Geschäftsführung Leute, die für mich gesprochen haben. War toll. Wir reden jetzt davon, dass es jemand gibt, der bei Gott sitzt, nicht in der Geschäftsführung, sondern im Himmel, dem Schöpfer des ganzen Universums, der für mich spricht, der für mich eintritt. Eine andere Übersetzung oder ähnliche Bedeutung wäre ein Anwalt, der in meiner Sache spricht, der mein Interesse vertritt in der Gegenwart Gottes. Der Chef selber, Jesus Christus, tritt für mich ein. Ich wünsche mir manchmal, ich hätte so einen Fürsprecher im Kanzleramt, der so ein bisschen für mich oder für die Christen sprechen würde. Oder ich wünsche mir, ich hätte so einen Fürsprecher so als rechte Hand von der Leyen in Brüssel. Es wäre cool, wenn wir Christen jemanden hätten, der ihr entsprechend zuflüstert, für sie spricht, sich einsetzt für uns als Christen. Aber wir haben Jesus, den Fürsprecher bei Gott für uns. Er ist der, der uns vertritt. Ist eigentlich der Hammer. Und wenn wir jetzt nochmal die Frage stellen, warum musste Jesus in den Himmel fahren? Warum ist er nicht geblieben auf dieser Erde? Er geht zu seinem Vater. Er ist diese Verbindungsbrücke, der Weg zum Vater, der einzige Weg, wie er Jesus auch von sich selber sagt, zu Gott. Und er tritt für uns ein, er ist unser Fürsprecher. Und dann das Dritte, er ist auch der, der Mitleid mit uns hat. Das heißt ja hier in unserem Text, Jesus ist nicht ein Hohepriester und ist so in der zweimal negiert, Minus mal Minus ist Plus. Jesus ist nicht der Hohepriester, der uns nicht verstehen könnte. Man könnte einfach sagen, er versteht uns. Er kann nachvollziehen, wie es uns geht. Er hat Mitleid mit uns. Er ist derjenige, der uns in unserer Not, in unserer Situation versteht. Und wenn wir angefeindet werden von Menschen zum Beispiel, Menschen Lügen über uns erzählen, vielleicht auch ohne bestimmten Grund, manche erleben leider sowas bei der Arbeit, dann wissen wir, dass Jesus das gut nachvollziehen konnte. Die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, eigentlich alle waren gegen ihn. Sie haben ihn eingeladen, nicht weil sie toll fanden, dass er da ist, sondern weil sie nur einen Grund finden wollten, wie sie endlich was gegen ihn finden konnten. Wenn wir erleben, dass Menschen uns wie so hintergehen, auch Menschen, in die wir investiert haben. Jesus hatte 12 Jünger, 3 Jahre lang war er mit denen unterwegs. Und einer, der 3 Jahre lang mit ihm ein Freund war, verrät ihn, kriegt sogar noch Geld dafür und hintergeht ihn. Oder wenn wir an Krankheiten leiden, an körperliche Schmerzen haben, irgendwas nicht in Ordnung ist mit unserem Körper, Jesus versteht. Er wurde verprügelt, gefoltert, verspottet, ausgepeitscht, Nägel durch seine Hände und Füße, grausam gestorben am Kreuz. Er weiß, was es heißt zu leiden. Und er weiß sogar, was es heißt zu sterben. Ich möchte das nicht unterschätzen, dass unser Jesus, der unser Herr ist, den wir anbeten, der uns nahe ist, dass er jemand ist, der uns versteht. Und ihr merkt, da ist es fast wie das Gegenteil von Himmel und weit weg und irgendwo ganz weit oben. Nein, Jesus ist bei uns, er ist nahe. Er versteht uns, er ist derjenige, der genau weiß, was es heißt, gebrochen zu sein, gesündigt zu haben oder andere Dinge in unserem Leben zu erleben, die uns Schwierigkeiten machen. Er ist der perfekte Vermittler. Er ist derjenige, der uns versteht, der nachvollziehen kann, wie es uns geht. Und deshalb sagt dann dieser Text am Ende in Hebräer, dass wir voller Zuversicht in Vers 16 unten, voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten können. Und was schenkt er uns? Er schenkt uns drei Dinge. Ich habe sie hier markiert in diesem Text. Wir können zu ihm kommen, um Erbarmen zu bekommen. Wir haben vorher davon gesprochen, Jesus, der Vermittler, der hohe Priester, der die Verbindung zwischen mir, sündigen Menschen, und Gott wiederherstellt, er gibt mir sein Erbarmen, weil er das Opfer selber ist, am Kreuz gestorben für mich und für dich. Deshalb das Erbarmen Gottes durch ihn. Das Zweite, er lässt mich Gnade erfahren, vergeben, Vergebung durch diesen stellvertretenden Tod für mich. Und er gibt mir Hilfe zur rechten Zeit, weil er mich liebt, weil er mitfühlt, weil er das Beste für mich möchte. Und euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass hier nicht steht, Hilfe zu meiner gewünschten Zeit, sondern hier steht, Hilfe zur rechten Zeit. Diese Spannung kennt ihr, kenne ich gut. Und nach der Übersetzung hier heißt es, dass wir mit Zuversicht zu Gott kommen können. Das Wort, das hier im Hebräischen eigentlich steht, Paresia, heißt sowas wie Redefreiheit. Ich kann sagen, was ich will. Es gibt keine Begrenzung. Ich kann mit dem kommen, was ich will. Kein Tabuthema, kein peinliches Thema, kein Thema, das irgendwie schwierig ist zwischen Gott und mir. Alles, was mir auf dem Herzen liegt, ohne Peinlichkeit, ohne irgendwie Scham, ohne sonst irgendwas, kann ich zu ihm bringen. Wir haben ja die Frage gestellt, warum in aller Welt musste Jesus in den Himmel fahren? Konnte er nicht hierbleiben? Wäre das nicht auch eine Option gewesen? Ich stelle mir das so vor, wenn ich eine Reise nach Israel buche, dann im Paket ist mit drin eine Audienz bei Jesus, der da irgendwo wohnt. Das wäre cool. Aber das ist nicht so. Jesus ist nicht mehr auf dieser Welt. Und was tut er für mich? Ich finde das grandios. Er ist der hohe Priester, der die Verbindung schafft zwischen mir, sündigem Mensch, und dem heiligen Schöpfer Gott. Er ist derjenige, der sogar für mich spricht. Ich habe einen Fürsprecher bei Gott zu seiner Rechten für mich, für mein Anliegen. Ich brauche da keine Maria mehr, die irgendwo etwas hinträgt, sondern der Fürsprecher sitzt direkt neben Gott. Er bringt mein Anliegen und hört mein Anliegen. Und er ist jemand, der mich sogar versteht, der sehr gut nachvollziehen kann, wie es mir geht und wer ich bin. Wir haben jetzt heute darüber nachgedacht, was heißt es jetzt für mich, diese Facetten. Wir werden das nächste Mal nachdenken, finde ich auch super spannend. Was heißt es denn in die Zukunft? So heißt zum Beispiel in Johannes 14 ist davon die Rede, dass Jesus sagt, ich gehe jetzt schon mal und ich bereite eine Wohnung für euch vor. Also dieses Gehen hat etwas damit zu tun, dass Jesus sagt, ich gehe dann schon mal und ihr kommt auch. Ich hole euch dann wieder dorthin, wo ich jetzt gegangen bin. Super spannend, nächsten Sonntag. Wir beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du beim Vater bist und dass du gleichzeitig mich umgibst, dass du mir nahe bist, dass du mich verstehst, dass du genau weißt, wie es ist, wenn ich Schwierigkeiten habe. Und dass du das nicht nur weißt, sondern dass du tatsächlich der Fürsprecher beim Vater für mich bist. Ich danke dir dafür, dass du auch das Opferlamm geworden bist, das dein Leben gegeben hat für mich, das am Kreuz gestorben ist, damit ich den Zugang zum Vater habe. Ich danke dir, dass du mir das schenkst, dass du mir diese Gnade schenkst, dieses Geschenk, das ich überhaupt nicht verdient habe, sondern dass du mir einfach anbietest. Ich danke dir, dass wir deshalb wirklich ohne Redeverbot, ohne irgendeine Einschränkung, freimütig zu dir kommen dürfen. Zu dem Herrn, dem keine Grenzen gesetzt sind in seinen Möglichkeiten und der sich gleichzeitig für mich und mein kleines Leben interessiert. Ich danke dir, dass ich mit dir gehen darf im Alltag, heute Mittag, morgen, wann immer ich unterwegs bin, du bist da. Du gehst mit mir mit, du siehst mich, du hörst mich, du kümmerst dich um mich. Und ich darf in deiner Hand geborgen sein. Ich möchte dir danken, dass du zum Vater gegangen bist in seine Welt und dass ich zu dir gehören darf. Amen.